Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Der Mobilfunkmarkt in Deutschland befindet sich in einem stetigen Wandel, der durch kontinuierliche technologische und auch wettbewerbliche Veränderungen geprägt ist. Mit Blick auf die Wettbewerbssituation hat insbesondere ein Unternehmen in den letzten Jahren bestehende Strukturen deutlich verändert. Über diesen kompetitiven Markt sprechen wir heute mit Carsten Oblinger, Analyst in der Gruppe Aktienindustrie. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, hallo Carsten, herzlich willkommen. Du hast ja zusammen mit deinem Kollegen Matthias Volkert in einer aktuellen Studie untersucht, was auf dem Mobilfunkmarkt in letzter Zeit genau passiert ist und welche Implikationen das für die unterschiedlichen Anbieter und deren Kunden in Deutschland hat. Ich denke, es ist sinnvoll, am Anfang vielleicht mal einen kurzen Überblick über die verschiedenen deutschen Mobilfunkanbieter und deren Geschichte zu geben, um sich als Zuhörer so ein bisschen besser in das Thema eindenken zu können.
Ja, hallo Olli, herzlichen Dank für die Einladung. Das mache ich sehr gerne. Der deutsche Mobilfunkmarkt, der ist inzwischen relativ konzentriert und wir haben im Prinzip fünf wesentliche Anbieter. Das sind die drei großen Netzbetreiber. Das ist dann mit der 1&1 ein kleinerer Netzbetreiber, über den wir heute noch einiges reden werden. Und da ist dann zusätzlich noch die Freenet. Das ist ein Mobilfunkanbieter, der zwar kein eigenes Netz betreibt, aber dennoch einen signifikanten Marktanteil in Deutschland hat. Ich gehe mal jetzt auf die einzelnen Player mal kurz ein, dass man so ein bisschen besseres Gefühl bekommt.
Gerne.
Also die ganzen Marktanteile, die ich jetzt nenne, das bezieht sich dann im Prinzip dann immer auf den Umsatz, die die machen. Das sind alles nachprüfbare Daten. Mhm. Also wir haben jetzt die Deutsche Telekom, die kennt ja jeder. Das ist der mit Abstand größte Anbieter. Die haben am meisten Kunden, am meisten Umsatz. Die haben so einen Marktanteil von ungefähr 32%. Und neben der Telekom haben wir noch zwei weitere große Netzanbieter. Das ist einmal die Vodafone. Die kennt im Prinzip ja auch jeder. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, die Vodafone ist ja im Prinzip entstanden, Vodafone Deutschland, durch die Übernahme der Mannesmann. Das war ja ein richtiger Wirtschaftskrimi da im Jahr 2000. Und dann haben wir dann als dritten Anbieter haben wir noch die Telefonica Deutschland. Die wiederum ist im Jahr 2014 entstanden aus dem Merger der alten Telefonica Deutschland mit der E-Plus zusammen. Mhm. Vielleicht für die Älteren unter uns, Telefonica Deutschland war ja insbesondere durch die Werbung da von Franz Beckenbauer seinerzeit sehr bekannt. O2 can do.
Ja, okay.
So, und dann noch die zwei weiteren nochmal kurz zur Erläuterung. Die 1&1, eigentlich auch eine recht bekannte Marke am deutschen Mobilfunkmarkt inzwischen, die gehört mehrheitlich zum United Internet Konzern. Ich denke, das hat auch jeder schon mal gehört. Und dann die Freenet. Die Freenet ist ein, wie gesagt, schon ein Anbieter ohne eigenes Netz. Die vertreiben halt Mobilfunktarife auf Basis der anderen Netze, buchen die Kunden aber in ihren eigenen Bestand ein. Und die operierten früher unter den Markennamen Mobilcom Debitel. Mhm. Und die haben im Prinzip da in allen großen Städten da auch Stores und so weiter. Das ist auch, denke ich mal, ein recht bekannter Brandname.
Ja. Ich hatte es ja im Teaser schon angerissen, dass sozusagen der Mobilfunkmarkt durch speziell ein Unternehmen so ein bisschen durcheinandergewirbelt worden ist. Kannst du mal kurz erklären, warum jetzt gerade die 1&1 die Wettbewerbsverhältnisse im Mobilfunk eben so durcheinandergewirbelt hat? Das Unternehmen ist ja eigentlich nur die Nummer 4 in Deutschland, ne?
Mhm. Ja, das ist im Telekom-Sektor ist das gar nicht so unüblich, dass insbesondere ein kleinerer Player da anfängt, wirklich großen Wirbel zu machen. Und genauso ist es in Deutschland auch passiert. Man kann das im Prinzip an zwei Entscheidungen festmachen, die das Unternehmen getroffen hat, die dann, sage ich mal, in Kombination dann wirklich den Markt richtig durcheinander gewirbelt haben. Also die erste Entscheidung war, sage ich mal, einen kompletten Wechsel des Geschäftsmodells vorzunehmen. Also das Unternehmen war vorher als sogenannter virtueller Mobilfunknetzbetreiber unterwegs. Da gibt es auch so im Fachjargon nennt sich das MVNO. Da geht man hin und mietet sich im Prinzip in ein Netz von einem anderen ein und vertreibt dann auf Basis dieses Kontingents, was man da einkauft, dann eigene Mobilfunktarife. So, das, und da ist man dann halt abgekommen von diesem Geschäftsmodell und hat entschieden, ein komplett eigenes Mobilfunknetz aufzubauen. Was natürlich dann wahnsinnige Konsequenzen hat, dass vorher ist halt, sage ich mal, das Geschäftsmodell so, dass man da halt kaum Geld in die Hand nehmen muss. Und wenn man ein eigenes Mobilfunknetz aufbaut, dann ist das halt schon wirklich eine kostspielige und langwierige Angelegenheit. So, das war die eine Entscheidung. Und die andere Entscheidung, die dann noch on top kam, war dann, dass sich die 1&1 entschieden hat, im Prinzip alle Geschäftsbeziehungen mit der Telefonica zu kappen, die im Vorfeld der wesentliche Lieferant war eben für diese Vorleistungsgeschichten. Und das war dann im Prinzip fast noch die größere Entscheidung, die den Markt durcheinander gewirbelt hat, weil dadurch sind bei der Telefonica dann quasi über eine halbe Milliarde Umsatz dann verloren gegangen und dann eben diese 12 Millionen Kunden von der 1&1 quasi aus dem Netz rausgebucht und die werden dann künftig dann, oder das ist jetzt gerade im Umbruch, werden dann auf dem Vodafone-Netz dann telefonieren, was das National Roaming angeht.
Okay. Bleiben wir nochmal ganz kurz da. Was bedeutet jetzt dieser Wechsel des Geschäftsmodells? Und was ich nicht ganz verstehe, warum hat sich 1&1 eigentlich dazu entschieden, ein eigenes Mobilfunknetz zu bauen? Die haben doch jahrelang ohne eigenes Netz agiert, oder?
Ja, die haben nicht nur ohne eigenes Netz agiert, sondern die haben auch sehr erfolgreich ohne eigenes Netz agiert. Mhm. Da muss ich mal ein bisschen kurz ausholen, um das Ganze zu erklären. Da geht es um diesen sogenannten MVNO-Vertrag. Und da ist es halt wichtig zu verstehen, wie der zustande gekommen ist. Ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, dass im Jahr 2014 war das, da hat ja dieser Merger stattgefunden von der Telefonica mit der E-Plus. So, dieser Merger, da gab es kartellrechtliche Auflagen. Und eine davon war eben, dass eben dieses gemergte Unternehmen dann, sage ich mal, einen recht kostengünstigen MVNO-Vertrag an einen Dritten rausgeben musste.
MVNO?
Genau, das würde ich nochmal erklären. Das heißt, steht für Mobile Virtual Network Operator, also virtueller Anbieter. Mhm. Und die Idee des Regulierers war dann eben, dass man dann halt nicht quasi von 4 Anbietern auf 3 den Markt reduziert, sondern quasi von 4 auf 3,5. Mhm. So dass, also die grundsätzliche Idee ist ja bei diesen wettbewerbsrechtlichen Maßnahmen immer, dass eben der Wettbewerb hoch bleiben muss, sodass der Kunde da nicht ins Hintertreffen gerät und weiterhin günstige Tarife haben kann. So genau das ist eben passiert. Diese neue Telefonica war dann gezwungen, halt zu relativ günstigen Konditionen das Netz zu öffnen für die 1&1 dann. Mhm. Das ist jetzt erstmal, sag ich mal, eine tolle Sache gewesen. Man hat dann gesehen, dass die 1&1 sehr schön gewachsen ist und auch ganz sehr profitabel unterwegs war. Es gab allerdings 2 Haken bei der Sache. Der erste Haken war einfach, dass dieser Vertrag war zeitlich begrenzt. Also jetzt nicht auf 1 oder 2 Jahre, aber der wäre offiziell im Jahr 2030 ausgelaufen. Da hätte es dann zwar noch eine Verlängerungsoption gegeben, glaube ich, 3 bis 4 Jahre. Aber das Argument, was ich ja schon eingangs genannt hatte, zeitlich begrenzt. Das heißt, wenn man langfristig in dem Markt da weiter mitspielen will, muss man da einen Plan B in der Tasche haben. Man hätte ab dem Jahr 2034 nicht mehr zu diesen günstigen Konditionen einkaufen können. Und dann wäre die Frage gewesen, kann man dann überhaupt noch irgendwie als Player dann da mitspielen? Der Manager und Eigentümer von 1&1 hat sich dann gegen dieses MVNO-Modell für die langfristige Variante entschieden und hat dann sozusagen als notwendiges Übel dann eben diese Entscheidung getroffen, ein komplett eigenes Netz aufzubauen.
Okay.
So, und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der dann eben dazu geführt hat, dieses eigene Netz aufzubauen. Es hat dann im Prinzip dann ab dem Jahr 2020, 2021 hat es dann erheblichen Rechtsstreit mit der Telefonica gegeben, weil die Telefonica dann im Prinzip versucht hat, immer die Preise zu erhöhen. Und da gab es dann so wirklich eine ganz erbitterte Rechtsschlacht und das ist dann vor diverse Gerichte gegangen und so weiter. Und dann eben diese Kombination aus diesen beiden Punkten, also einmal zeitlich begrenztes Geschäftsmodell plus Rechtsstreite, da hat die 1&1 dann eben entschieden, dass man da den Stecker zieht bei diesem Geschäftsmodell und sagt, okay, wir beißen in einen sauren Apfel und nehmen richtig Geld in die Hand und bauen ein eigenes Netz.
Also ich stelle fest, das ist nicht nur kompetitiv, sondern auch ein ziemlich komplizierter oder komplexer Markt. Ne?
Auf jeden Fall.
Das muss man schon sagen, ja. Wenn wir jetzt darüber sprechen, über dieses 1&1-Netz, kannst du vielleicht nochmal eine Idee geben und in einfachen Worten erklären, also jetzt nicht zu technisch, was das 1&1-Netz jetzt von bestehenden Netzen der drei anderen Anbieter unterscheidet. Also ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, man hat ja immer wieder von verschiedenen Problemen gehört, mit denen das Unternehmen beim Netzaufbau und vor allem beim Betrieb zu kämpfen hat oder hatte, ne?
Ja, definitiv. Gut, zur Eingangsfrage versuche ich es wirklich knapp zu halten, weil das echt komplex ist. Also was man sagen kann ist, das ist konzeptionell komplett anders, das Netz, was 1&1 baut. Und zwar bauen die das erste, das nennt sich Open RAN Mobilfunknetz in Europa. Also es gibt kein vergleichbares Mobilfunknetz in Europa. Allerdings gibt es in Japan bereits ein Open RAN-Netz. Und von daher verwundert es auch nicht, dass man eben halt diesen japanischen Partner dann an Bord hat. Das ist nämlich die Firma Rakuten. Und mit dieser Firma zusammen baut und betreibt man dieses erste Open RAN-Mobilfunknetz. So, der wesentliche Unterschied ist, dass man bei so einer Art von Mobilfunknetz eben nicht auf so Standard-Mobilfunkkomponenten wie zum Beispiel von Huawei oder Ericsson zurückgreifen muss, sondern dass im Prinzip bei der Netzsteuerung und so weiter so mehr oder weniger Standard-Computermodule verwendet werden. Mhm. So, und in der Praxis bedeutet das, dass dieses Netz circa ja, so 10-30% weniger Strom als ein normales Mobilfunknetz benötigt. Und es hat auch ein paar weitere Vorteile, sodass man halt wirklich Echtzeitanwendungen fahren kann, was auf den anderen Mobilfunknetzen halt teilweise so nicht möglich ist. Mhm. So, und dann hattest du ja auch das Thema mit den Problemen angesprochen. Und da muss man ganz klar sagen, also der Aufbau eines Mobilfunknetzes, das ist wirklich eine absolute Herkulesaufgabe. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das Unternehmen oder ob man das vielleicht nicht sogar unterschätzt hat, wie viel Aufwand das ist und wie schwierig das ist. Also hier hat es eine ganze Menge von Problemen gegeben. Ich fange mal an. Also ein Punkt war dann der Aufbau dieser ganzen Funkstationen. Da ist man ja abhängig von Zulieferern und da hat es dann am Anfang da also ganz massive Verzögerungen gegeben. Hier ist der wesentliche Zulieferer ist hier Vantage Towers und auch da muss man sagen, da reden wir jetzt nicht über irgendwie 3 Wochen Verzögerungen, sondern da hat es dann eher mal 1,5 bis 2 Jahre dann teilweise Verzögerungen gegeben und da ist man doch da ganz erheblich hinter dem Zeitplan hinterher. Das war so die eine Sache und die andere Sache, die ja auch dann wirklich dramatisch zu Buche geschlagen hat, war dann im letzten Jahr. Da hat es dann, während das Netz dann schon in Betrieb war, hat es einen 3-tägigen Ausfall gegeben. Und das war dann wirklich eine unschöne Geschichte. Und da hat man dann im Nachgang auch gesehen, dass es da erhebliche Kündigungen dann gab.
Technische Probleme, ja.
Technische Probleme und das ist bei den Kunden dann halt überhaupt nicht gut angekommen und so weiter.
Okay. Ja, ich wollte noch mal einen anderen Punkt ansprechen. Neben diesen wettbewerblichen Veränderungen im Markt habt ihr in der Studie ja auch ein zweites zentrales Thema behandelt, nämlich diese Frequenzvergabe, diese berühmt-berüchtigte durch die Bundesnetzagentur. Mhm. Bei dem Thema muss ich immer noch an die Jahrtausendwende denken. Ich glaube, es war 2000 tatsächlich direkt, als diese irre Rekordauktion stattgefunden hat, glaube ich, weiß nicht mehr, über 50 Milliarden oder was das waren, Einnahmen für den Bund. Wie viel müssen jetzt die Telekommunikationsunternehmen denn heutzutage bezahlen für diese Lizenzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Zahl hast du dir auch gut gemerkt. Es waren sogar 51 Milliarden.
Okay.
Eigentlich im Nachhinein eine völlig irre Summe, die ganze Branche so ein bisschen an den Rand der Kapazität gebracht hat. Da reden wir heute jetzt über ganz andere Zahlen. Also es hat die letzte Auktion, die stattgefunden hat, die war im Jahr 2019 und da hat eine 1&1 bereits erstmalig mitgeboten und da hat man im Endeffekt eine Auktionssumme von knapp 6,6 Milliarden Euro für diese ganzen 4 Anbieter zusammen dann erzielt. was ja auch immer noch eine ganz schöne Summe ist. Also wenn man das einfach mal durch 4 teilt, kriegt man halt eine Idee, was da für den Einzelnen dann eben angefallen ist. Das ist schon auch eine ordentliche Belastung. Und da haben wir jetzt einen kompletten Paradigmenwechsel gesehen bei der Bundesnetzagentur. Es wird nämlich in diesem Jahr keine Frequenzauktion geben.
Ach ja, okay.
Ja. Und das ist wirklich, sage ich mal, eine sehr positive Sache für die ganzen Anbieter. Und zwar hat die Bundesnetzagentur entschieden, dass die Frequenzen, es geht diesmal um Low-Band-Frequenzen, ich will das jetzt gar nicht zu technisch erklären, das ist jetzt eine andere Art von Frequenz als die, die in 2019 vergeben worden ist. Die 1 und 1 braucht die unbedingt, weil sie da noch überhaupt nichts hat in dem Bereich Low-Band. Die anderen drei Netzanbieter haben diese Frequenzen und die bekommen die kostenlos verlängert, allerdings mit 2 Bedingungen. Die erste Bedingung ist, es muss ganz konsequent das Netz ausgebaut werden, auch im ländlichen Raum. Also das ist sehr, sehr gut für den Endkunden eben, dass der garantiert bekommt, dass er da einen Netzzugang auch im ländlichen Raum hat. Und die zweite Sache ist, es muss eine Verhandlungslösung für die 1 und 1 gefunden werden, dass die sozusagen auch unentgeltlich an Low-Band-Spektrum kommen. Mhm. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnte so eine Verhandlungslösung dann konkret aussehen? Und da sind wir der Auffassung, dass gegen Ende des Jahres bekannt gegeben wird, dass eine 1 und 1 sich mit einer Vodafone da unserer Meinung nach einigen könnte. Es könnte theoretisch auch eine Einigung irgendwie mit einer Telefonica zustande kommen. Mit Deutsche Telekom denken wir, das ist sehr unwahrscheinlich.
Alles klar. Ja, Carsten, das waren heute meine Fragen. Prima. Kompliziert, bisschen teilweise, aber eben auch extrem spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Reinschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 4. September 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.